Wir sind hier im Wald, also der verwilderte Park. Neben uns ist die Issel, der Fluss. Und er hat also hier sehr expressive Landschaftsbilder gezeichnet. Ich sage immer gemalt, weil er mit der Kohle sehr malerisch umgegangen ist.
Das ist eine Verbindung von absolut guter Kunst mit Natur.
Das ist das, was einen ergreift. Man sieht, es ist nicht nur der Mensch, es ist nicht nur die Kunst, sondern es ist das Ganze. Das ist die Aura des Ortes.
Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
Hohe Pappeln biegen sich im Wind. Die Issel fließt in einem weiten Bogen durch die grünen Wiesen. Die Gegend platt, der Himmel weit. Wir sind am Niederrhein in der Nähe von Hünxe im Kreis Wesel. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich bin Cornelia Wegerhoff und hier jetzt dafür zuständig, dass Sie sich ein Bild machen können von der malerischen Landschaft draußen, aber auch drin, eingerahmt an der Wand.
Hier passiert unendlich viel in diesem Bild und man sieht wirklich, wie der Künstler eine malerische Komposition schafft. Man sieht auch das Verspielte. Man sieht hier so verschiedene Entenfamilien, die auch zum Teil in diesen Pfützen liegen. Dann liegt ein Hund. Da ist jedes Detail wichtig in diesem Bild, ne? Und dann natürlich immer dieser dunkle Wolkenhimmel, die Wolken auch immer sehr plastisch.
Denn auch in der Idylle bauen sich manchmal finstere Wolkentürme auf, genau wie in dieser Förderbande-Folge, so viel kann ich schon sagen. Die Bilder aus der Vergangenheit sind voller Licht und Schatten. Das liegt dann in der Natur des Menschen. Aber bleiben wir nochmal kurz bei der Bildbeschreibung. Eine Landschaft in Schwarz-Weiß und dabei unglaublich lebendig. Das ist die große Kunst.
Also, dass er es auch wirklich schafft, immer wieder diese Kohle in andere Schattierungen auch zu bringen. Man muss sich immer vor Augen halten, da, wo etwas weiß ist, dann spart er das Papier aus. Er hat wirklich immer nur Kohle genommen, aber keine Kreide dazu. Also, das passiert wirklich nur durch das Papier und diesem einzigen Kohlestift.
Von Otto Pankok ist hier die Rede. Im 20. Jahrhundert einer der führenden Künstler des expressiven Realismus. Die posthume Würdigung stammt von Dagmar Schmengler. Sie ist die Leiterin des Hauses, das sich selbst so malerisch bei Hünxe mitten in der Natur befindet, das Pankok-Museum.
Der Namensgeber ist im Grunde die gesamte Familie Pankok. Die Hauptfigur natürlich ist und bleibt Otto Pankok. Andererseits geht es ja natürlich auch darum, den Nachlass dieser Familie auch zu entdecken.
Und genau das wollen wir jetzt tun. Ich stelle Ihnen die Familie kurz mal vor. Otto Pankok, 1893 in Mülheim an der Ruhr geboren, Maler, Holzschneider, wie er gesagt hat, und Bildhauer. Unter anderem Mitglied der Künstlergruppe Junges Rheinland zusammen mit Otto Dix. Nach dem Zweiten Weltkrieg Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf. Hulda Pankok, seine Frau, 1895 geboren, ihr gehörte die Schreibmaschine, renommierte Kulturjournalistin in Presse und Rundfunk, später Verlegerin. Und Eva Pankok, die Tochter des Paars, 1925 geboren, wiederum Malerin. Ich bin für die Farbe zuständig, sagt sie einmal. Denn anders als ihr Vater nutzt Eva für ihre Gemälde die gesamte Farbpalette. 1958 ziehen sie zu dritt an den Niederrhein in das Haus Esselt in Hünxe-Drevenack. Ein barockes Gutshaus am Waldrand, ein Refugium. Otto kann dort seine Staffelei direkt in der Natur aufstellen oder in seinem Atelier in der Gutsscheune gleich nebenan. Nach seinem Tod 1966 machen Hulda und Eva genau diese Scheune zu einem privaten Museum. Längst ist sie umgestaltet, modern ausgebaut, auch mit Unterstützung der NRW-Stiftung.
Die Kohlezeichnung, die Druckgrafik.
Dagmar Schmengler führt weiter durch die Säle. Ja, Otto Pankok liebte die Natur, sagt die Kunsthistorikerin, aber er war auch ein Menschenfreund. Und auch davon können sich die Museumsgäste ihr Bild machen. Ebenfalls in Schwarz-Weiß.
Jedes dieser Porträts bringt wirklich den einzelnen Menschen hervor. Ja, er ist einfach ein wahnsinnig guter Physiognomiker, kann man fast sagen, der einen Charakter einfängt.
Besonders berührend Pankoks Kohlezeichnungen von Kindern.
Ringela war wirklich eine seiner Lieblingsmodelle. Sie hatte so ein sehr ernstes Gesicht und dann halt wirklich langes, wildes Haar. Ja, dann hat sie irgendwelche Tanzschuhe an, die aber wiederum Löcher haben. Sie tanzt dann beispielsweise auch zu einem Spiel von einem Geigenspieler, der selbst auch wiederum ein Sinto war.
Otto Pankok hat die Sinti-Gemeinschaft, zu der auch die kleine Ringela gehörte, Anfang der 1930er Jahre kennengelernt. Im Düsseldorfer Heinefeld.
Das Heinefeld war im Grunde ein verrufener Stadtteil. Und man muss sich diesen Stadtteil auch so vorstellen, dass der wirklich mit Stacheldraht auch umzäunt war. Ja, das waren eben Sinti und Sintize, die dort im Grunde wie in einem Ghetto hausten. Und Otto Pankok hat es eben genau dorthin gezogen, denn das war ja sein Thema, die am Rande der Gesellschaft lebenden Menschen. Und es geht eben darum, diese Menschen wieder den Betrachtenden auch näher zu bringen.
Unzählige Porträts und Freundschaften entstehen. Molari, der Maler, wird Otto Pankok bald genannt. Und das ehrt die Familie bis heute, sagt jemand, der ebenfalls den Namen Pankok trägt. Und ich freue mich jetzt über einen Gast mit einem großen Namen bei mir im Förderbandestudio, Moritz Pankok. Herzlich willkommen.
Hallo.
Der Name und auch das Aussehen kann ich verraten. Beides lässt keinen Zweifel, Sie müssen verwandt sein. Können Sie uns die Verwandtschaftsverhältnisse, die Familienbande erklären?
Ja, ich bin der Großneffe von Otto Pankok. Also Otto Pankok war der Bruder meines Großvaters. Und insofern ist es eine sehr nahe Beziehung und Eva Pankok hatte ja keinen Nachkommen, deswegen bin ich bei uns in der Familie sozusagen dazu auserkoren, als Künstler selber mit der Kunst zu tun zu haben.
Und der Vollbart, den muss man aber ja ganz bewusst wachsen lassen, also ist so ähnlich.
Also mein Vater, der hatte auch so einen Bart, sowas gibt's also bei uns in der Familie und auf jeden Fall ist die Widerspenstigkeit von Otto Pankok mir durchaus Vorbild.
Sehr, sehr schön gesagt. Sie sind im Vorstand der Otto Pankok Stiftung. Es gibt auch eine Otto Pankok Gesellschaft. Da sind die vielen ehrenamtlichen Kräfte, die sich dem Erbe verpflichtet fühlen. Wir nehmen nochmal den historischen Faden auf. 1931, Otto Pankok im Heinefeld. Das hat damals nicht jedem gefallen.
Nee, also die Sinti vom Heinefeld, die lebten natürlich am Rand der Stadt, weil auch die Düsseldorfer sie nicht in ihrer Mitte wollten. Otto Pankok hat es da hingezogen. Auf der einen Seite hat er am Anfang durchaus vielleicht die Armut etwas idealisiert, obwohl er selbst aus einer bürgerlichen Familie quasi stammte. Aber ganz schnell ist es zu einer sehr intensiven Freundschaft geworden. Beginnend mit den Kindern, wurde er dann aber doch selbst auch Teil der Familien. Und er
hatte auch selbst so, ja, ich will nicht sagen gewohnt, aber der hat sich da eingerichtet, richtig, ne?
Genau, der hat einen Hühnerstall angemietet und diesen Hühnerstall hat er dann mit einem Ofen ausgestattet und er hatte natürlich genug Geld, um immer Brennholz zu haben. Das hat ihn dann sozusagen schon mal privilegiert. Bei Otto Pankok war es immer warm und so wurde also dieser kleine Hühnerstall dann schnell zu einem Treffpunkt. Und Otto Pankok hat das natürlich genutzt, indem er, während die Menschen sich aufgewärmt haben oder sich da einfach zum Quatschen aufgehalten haben, eben mehrere hundert Porträts von den Sinti vom Heinefeld angefertigt hat.
Was er damals noch nicht ahnen konnte, dass sehr viele dieser Menschen später zu Opfern des Holocaust wurden, deportiert, ermordet. Das geht einem heute natürlich auch nahe, aber Pankok schafft auch schon diese Nähe. Diese Porträts sind unglaublich intensiv. Man hat das Gefühl, man lernt diese Leute persönlich kennen.
Ja, also es war tatsächlich so, dass im Otto Pankok es wirklich um die Menschen selbst ging. Die Bilder sind ja auch betitelt mit den Namen der Dargestellten. Er wollte den Menschen auch Stolz auf sich selbst zurückgeben. Und so gibt es wunderbare Fotografien von 1931, wie eben die Sinti ihre eigenen Bilder betrachten. Und den Düsseldorfern gefiel das natürlich gar nicht. Die hätten es höchstens interessant gefunden, diese Bilder einfach als, ja, wie es bei anderen Künstlern vielleicht gewesen ist, ein Gegenbild zum bürgerlichen Leben, vielleicht im Sinne der Freiheit der Kunst irgendwie zu sehen, aber auf gar keinen Fall, dass die Menschen wirklich ins Zentrum der Stadt und in so einen etablierten Ort wie ein Kunstmuseum kommen würden.
Aber Otto Pankok ging es eben auch um die Würde dieser Menschen. Die Nazis, die dann folgten, die hatten ein anderes Menschenbild.
Ja, für die Nationalsozialisten war das natürlich eine Provokation und dementsprechend wurde die Kunst von Otto Pankok als entartet deklariert und er bekam auch ein Arbeitsverbot, seine Bilder wurden konfisziert. Jedenfalls wurde Otto Pankok dann aufgrund seiner Parteinahme für Sinti, Roma und Juden eben selbst zu einer verfolgten Figur.
Das war 1937, diese Ausstellung, sogenannter entarteter Kunst. Was waren die Folgen für die Familie?
Die Folgen für die Familie, die waren natürlich gravierend, weil der Otto Pankok konnte natürlich nicht mehr ausstellen, insbesondere nicht mehr seine großformatigen Kohlezeichnungen. Dafür braucht man Galerien und Museen, richtige Orte. Er hat dann begonnen, sozusagen auch weil er getrennt war von seinen Modellen, eben Grafiken anzufertigen, insbesondere Holzschnitte. Die konnte man vervielfältigen, gegebenenfalls auch unsigniert weitergeben. Und das war sozusagen das Mittel der Wahl, um ja vielleicht auch mehr Menschen zu erreichen als mit diesen Kohlezeichnungen. Otto Pankok lebte dann an verschiedenen Orten, jeweils auf dem Land, wo er sich dann eben im Endeffekt versteckt hat vor den Nationalsozialisten.
Und die Gestapo war hinter ihm her.
Die Gestapo war hinter ihm her und es ist eigentlich auch zu einer Verhaftungssituation gekommen. Hulda hat die beiden Gestapo-Polizisten aber derartig in die Seele geredet, dass die nur Dinge beschlagnahmt haben und eben nicht den Otto Pankok mitgenommen haben. Da wusste man aber, jetzt ist es höchste Zeit und sie haben dann Düsseldorf endgültig verlassen.
Es wurde ihnen später, auch posthum, eine besondere Ehre zuteil, nämlich von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Hulda und Otto Pankok zählen zu den Gerechten unter den Völkern. Wie kam es dazu?
Ja, die Regularien von Yad Vashem, die sehen ja vor, dass es sozusagen ein direktes Zeugnis der Überlebenden selbst gibt. Und das war ja nun nicht mehr zu bekommen und da hatte sich auch nie jemand drum gekümmert. Mein Bruder Felix, der arbeitet aber bei der ARD und hat da das Archiv durchkämmt und hat tatsächlich eine 16mm Rolle gefunden mit einem Interview mit Matthias und Hilde Barz, dem Künstlerpaar, was er in der Eifel in seinem verlassenen Bauernhof in Pesch eben versteckt hatte in 1944. Die Frau war Jüdin. Dementsprechend waren die beiden auf der Flucht. Und die beiden erzählen das in dem Interview. Das wurde dann digitalisiert und Felix hat es nach Yad Vashem geschickt. Und Jahre später kam plötzlich bei meinen Eltern, gerade als ich zum Kuchenessen zu Besuch war, ein Fax an aus Yad Vashem. Und die Freude war natürlich groß. Das war 2014, als dann eben Otto Pankok diese Ehrung zuteil wurde. Otto und Hulda sind eben geehrt worden. Eigentlich hätte Eva dazugehört, weil die hat nämlich sozusagen entscheiden müssen, ob sie das machen, weil die beiden sind in ihr Kinderzimmer eingezogen.
Das Museum in Hünxe, das ehrt aber im Grunde alle drei. Otto Pankok Museum hieß es mal am Anfang, aber mittlerweile hat man den Namen gewechselt, um eben allen Wertschätzung entgegenzubringen. Alle waren auch politisch engagiert, haben viel diskutiert gemeinsam. Ja, da war ein sehr starker Familienzusammenhalt.
Ja, die Hulda hatte auch sehr viele besondere Aufgaben. Sie war so etwas wie Otto Pankoks Managerin, Galeristin, Vertreterin. Und entsprechend waren die drei eigentlich immer ein Team. Und man sollte also nicht immer nur an den Einzelnen schauen, sondern eigentlich an Teams, die Dinge erreichen können.
Sehr schöner Gedanke. Eva Pankok ist 2016 gestorben. Sie wäre 100 Jahre alt geworden dieses Jahr. Es wird auch eine besondere Ausstellung geben. Es gibt einen sehr schönen Interviewausschnitt mit ihr zu sehen und zu hören in einem Kurzfilm des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte.
Ich habe immer in meiner Kindheit gedacht, Mama hat einen Beruf. Die war Redakteurin in der Zeitung, Tageszeitung mit der Mittag und Geld verdient. Und Papa nicht, der hat gemalt.
Ja, so war das bei den Pankoks. Und wer sich anschauen will, wie die Familie gelebt hat, das Haus Esselt, gleich neben dem Pankok-Museum, gibt einen authentischen Einblick.
Förderbande unterwegs.
Ja, das ist ein Haus, erstmal urkundlich erwähnt im 14. Jahrhundert. Und dann ist es aber im 17. Jahrhundert ganz abgetragen worden, bis auf das Gewölbe. Das alte Kellergewölbe, das haben wir noch. Und dann ist dieses Haus errichtet worden. Und das war das große Herrenhaus hier. Und ringsherum gab es dann die Bauernhöfe.
Annette Dormann-Burger heißt die Dame, die mich da vor dem Haus Esselt in Empfang nimmt. Sie ist ebenfalls im Vorstand der Otto-Pankok-Stiftung, war früher Museumsleiterin und eine langjährige enge Freundin von Eva Pankok. Sie zeigt mir das Anwesen, das von einer Gräfte, einem Wassergraben umgeben, wie auf einer kleinen Insel liegt. Die Issel hat dem Haus Esselt schon vor langer Zeit den Namen gegeben. Annette Dormann-Burger öffnet die breite Eichentür. Der von vielen Händen blank polierte Messinggriff ist handgeschmiedet von Otto Pankok. Ein Fantasiegetier mit langem Schnabel als Türklinke.
Es gibt hier gar keine Klingel. Die Tür war immer offen tagsüber. Und das finde ich einfach so großartig, dass sowas möglich ist. Und Eva Pankok hat immer jeden gerne empfangen. Also für mich war sie so eine Art Menschenfängerin.
Wir gehen weiter in die Küche mit den alten Delfter Kacheln. Hier kamen immer alle zusammen. Wer Sorgen hatte, konnte sich hier bei den Pankoks ausschütten. Wer Hunger hatte, bekam eine warme Mahlzeit.
Dieses Einstehen für Menschen, denen es nicht so gut geht wie anderen, dieses Kämpfen auch für Gerechtigkeit und für das Achten der Menschenwürde, das ist zu allen Zeiten ganz, ganz wichtig. Und ich denke, gerade dieses Haus ist gelebte Menschlichkeit. Und die hat Pankok geschaffen.
Eva hat dieses Erbe fortgeführt, sagt ihre Freundin, genau wie die Kunst. In Evas Zimmer steht noch der alte Nähkasten, den sie umfunktioniert hat, um darin Farben anzumischen. Auf der Staffelei ihr letztes Gemälde vom blühenden Garten draußen.
Wenn sie ihr Kleid überzog, ihren Hut auf hatte und dann vor ihrer Staffelei saß, dann hat sie die Welt um sich herum vergessen. Ich glaube, Eva Pankok ist einfach fast unmerklich in ihre Mission der Malerin reingewandert. Sie müssen verstehen, als sie heranwuchs, war Krieg. Die Familie musste untertauchen. Und ich denke, diese Kriegsjahre gerade, die haben sie auch alle drei so zusammengeschweißt. Und die Mutter, die hat einfach sich verpflichtet gefühlt, auch für die drei zu sorgen.
Von Hulda Pankok wird der journalistisch-verlegerische Nachlass in Haus Esselt bewahrt. Sie hat sich für Frauenrechte eingesetzt, war durch ihre gemeinsame Erfahrung mit Otto Pankok in der Zeit des Nationalsozialismus eine respektierte Stimme in Nachkriegsdeutschland.
Hulda Pankok war eine sehr engagierte, sehr couragierte Frau und das zu ihrer Zeit.
Annette Dormann-Burger steigt mit mir in Haus Esselt die Treppe hinauf in die alte Druckwerkstatt von Otto Pankok.
Ach, ich sehe es schon.
Bis unter die Decke stapeln sich hier seine Arbeiten.
Das sind immerhin über 700 Holzstöcke, die wir alleine haben. Und das ist ein Juwel, wenn man sich das überlegt, dass die auch alle bis hierher gekommen sind, ja zum Teil den Krieg mit überlebt haben. Und wir haben sie hier noch zur Verfügung.
Beim Holzschnitt werden alle nicht druckenden Teile einer Holzplatte weggeschnitten. Nur die Umrisse und Linien des Bildes bleiben bestehen.
Hier ist die Platte, da kommt die Farbe drauf. Und dann, das ist Otto Pankoks Rolle noch. Und damit ist er dann hier in diese Farbe reingegangen. Und hier haben wir die kleine Ära, ein Sinti-Mädchen. Und da ist er dann rübergegangen, öfter. Und dann hat er sich ein Papier zurechtgelegt. Und dann wurde dieser Holzstock da draufgelegt. Und dann wurde mit einer anderen Rolle ist er dann darüber gegangen, so dass die Farbe dann auf das Blatt kam.
Ich muss mal nachfragen, werden diese alten Holzstöcke immer noch benutzt für Nachlassdrucke?
Ja, das kommt auf das Motiv an. Wir nehmen es da ziemlich genau. Wir haben eine Liste von Motiven, die noch nicht so oft gedruckt worden sind. Und das steht sogar auch in unserer Satzung drin. Da ist sozusagen erlaubt, eine letzte Auflage zu machen. Die sind dann nummeriert. Es sind höchstens 30. So viele machen wir von den allermeisten gar nicht mehr. Jedenfalls signiere ich die dann. Die sind nummeriert. Und das wird dann heutzutage auch genau festgehalten, wie viele von jedem gedruckt
werden. Genau, das sind Handschuhen und sowas. Das sind wirklich Kostbarkeiten.
Genau. Die sind also natürlich sehr empfindlich und die sollten möglichst diesen Raum auch nicht verlassen. Das ist ja erstaunlich, es ist ein barockes Gebäude. Es gibt genau die richtige Luftfeuchtigkeit, dass sie keine Risse bekommen.
Moritz Pankok zu Gast bei mir im Förderbandestudio, der Großneffe von Otto Pankok, aus dem Vorstand der Otto Pankok Stiftung. In der Druckwerkstatt, da habe ich noch ein Bild an der Wand hängen sehen, nämlich Christus zerbricht das Gewehr. Das ist eine Ikone der Friedensbewegung auch in den 1980ern geworden.
Ja, tatsächlich ausgerechnet von diesem eigentlich berühmtesten Bild von Otto Pankok. Der Papst hat ihm damals seinen Segen erteilt wegen dieses Bildes. Da war die Druckplatte verschollen, hieß es. Wir wissen heute, die ist beim Drucken sozusagen unterschlagen worden von einem Drucker. Und ja, jetzt letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, ist die wieder aufgetaucht und wir konnten die sozusagen wieder zurückkaufen und die ist jetzt wieder bei uns in der Sammlung. Das ist eine sehr große Freude, weil seit ich 15 bin, habe ich es für nicht für möglich gehalten, wie es sein kann, dass ausgerechnet so eine wichtige Druckplatte wegkommen kann.
Ikonisch.
Eine ikonische Druckplatte.
Und detektivische Arbeit, haben Sie die dann sozusagen irgendwann wieder aufgespürt?
Ja, es gibt eine Arbeitsgruppe Raubkunst bei uns in der Stiftung im Beirat und da bekommen wir immer alle Informationen zugetragen.
Was ich spannend finde, Ihre Stiftung hat ja auch den Sitz in Haus Esselt. Das ist alles wirklich mitten in der Natur. Und Naturschutz ist bei Ihnen auch ein großes Thema. Wie wird das umgesetzt, zusätzlich zur Kunst?
Ja, wir haben ja ein wunderbares Außengelände. Das war mal ein barocker Park. Das sieht man dem nicht mehr so an. Es ist ein wunderbarer Wald. Es gibt also wirklich eine große Diversität an Natur. Ein Projekt, was wir gerade vorhaben, ist, dass diese Gräfte, die jetzt noch dass der früher mal angeschlossen war an die Issel und das war eigentlich historisch gesehen ein Altarm. Und wir haben da jetzt eine Machbarkeitsstudie erstellen lassen von Wasserökologen. Und tatsächlich ist der Plan, dass wir das sozusagen renaturieren wollen und wieder den Altarm öffnen wollen zum Fluss. Dann kommt zu diesem Wald, der sehr unter der Klimakrise leidet, Bäume, die 150 Jahre alt sind, die vertrocknen, kommt dann Wasser aus der Issel und das wird zu der Diversifizierung der Umgebung sehr beitragen. Ich hoffe, wir werden das in einigen Jahren realisieren können.
Komplexes Naturschutzprojekt.
Dass es machbar ist, dazu haben wir schon eine Studie. Und auf den Spuren dieser alten Verbindung, das ist interessanterweise wahrscheinlich von den Nationalsozialisten bei der Flurbereinigung abgeschnitten worden. Das wollen wir natürlich mal rückgängig machen.
Ihr Engagement im Naturschutz dann auch noch, das ist auch noch mal mit ein Grund, warum die NRW-Stiftung Sie bei der Arbeit in Hünxe seit vielen Jahren unterstützt. Ich habe mit Mona Wehling gesprochen, der Leiterin der Abteilung Heimat- und Kulturpflege. Und sie sagt, im Haus Esselt und im Pankok-Museum findet sich exakt all das wieder, was die NRW-Stiftung im Namen hat. Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege.
Also was mich begeistert hat, ist die Anlage als solche. Dieses ehemalige Rittergut, eingebettet in diese wunderbare Landschaft. Das ist erstmal ein ganz toller Eindruck. Der Garten, also diese Natur drumherum. Und dann eben vorne das Ausstellungshaus, das ist eine Komposition, die einen sehr anzieht und auch ergreift. Sobald man die Tür öffnet, ist man umgeben dann von seiner Kunst, ist man umgeben von den begeisterten Mitstreitern, von den vielen Ehrenamtlern, die da ja auch Museumsdienst tun. Also das ist dann eben ein Gesamtkunstwerk und das ist das Tolle an Haus Esselt und dem Pankok-Museum.
Die NRW-Stiftung fördert damit, wie auch im Falle anderer sogenannter Künstlerhäuser in Nordrhein-Westfalen, eine Ausstellung am authentischen Ort. Also da, wo ein Künstler oder eine Künstlerin einst selbst gelebt bzw. gewirkt hat. Und auch in Hünxe geht dieses Konzept wunderbar auf, sagt Mona Wehling.
Man sieht, es ist nicht nur der Mensch, es ist nicht nur die Kunst, sondern es ist das Ganze, das ist die Aura des Ortes.
Für die NRW-Stiftung bedeutet das Förderprojekt Pankok Museum in Zahlen.
Anfang der 90er Jahre, als dieses Museum schon erstmal professionalisiert werden musste, musste man natürlich ordentlich Geld in die Hand nehmen. Und wir haben damals ungefähr 580.000 Euro bewilligt, damit diese bauliche Anlage überhaupt errichtet werden konnte. Das war aber ein Grundstock, der ja dann viele Jahre später, nämlich 2017, nicht mehr von Grund auf wieder erbaut worden musste. Da kamen dann nochmal 250.000 Euro hinzu, aber wir waren da auch nicht allein, sondern mit vielen Helfern und anderen Geldgebern zusammen.
Herr Pankok, mehr als 800.000 Euro Fördergelder hat die NRW-Stiftung schon beigesteuert. Die letzte Viertelmillion, die ist in die Umgestaltung und Erweiterung geflossen. Was hat sich seither verändert bei Ihnen?
Ja, also dadurch, dass sozusagen die Zeitzeugen nicht mehr bei uns sind und dass die Eva nicht mehr selber ihre Erfahrungen vermitteln kann, kann es nur einen anderen einzigen Weg geben. Nämlich wir müssen die Museumsarbeit professionalisieren. Das bedeutet auf der einen Seite eben Forschung, Erschließung des Nachlasses, eine Professionalisierung der Aufbewahrung der Kunstwerke, Professionalisierung der Präsentation, andere Beleuchtung natürlich, weil das ja alles sehr empfindliche Papierarbeiten sind. Da muss man natürlich drauf achten. Und dafür konnte das Museum nicht so bleiben, wie es eben war. Ein professionelles Museum braucht andere Voraussetzungen. Und ich glaube, das gibt uns jetzt die Mittel an die Hand, um das tatsächlich richtig zu erforschen. Es gibt eben die bis zu 6.000 Kohlezeichnungen, die noch erschlossen werden müssen. Die müssen digitalisiert werden. Und da planen wir ein großes Werksverzeichnis. Das wird eine komplette Neuentdeckung des Werkes von Otto Pankok sein.
Was auch neu ist seit gut einem Jahr jetzt im Museum, Herr Pankok, ich muss jetzt mal mit was ganz Profanem kommen, es gibt jetzt ein Café. Und seien wir ehrlich, es gibt nichts Schöneres, als sich nach einem Museumsbesuch nochmal hinsetzen zu können, bei schönem Wetter sogar draußen und mal in sich zu gehen.
Ich habe hier das Café am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich habe damals eine sehr gute italienische Espressomaschine angeschafft. Und ich habe hier so einen kleinen Barista-Kurs gemacht in der Gegend in Bocholt.
Wladimir Aspel macht Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber im Museumscafé mit Cappuccino und Latte Macchiato glücklich. Er stammt ursprünglich aus dem russischen St. Petersburg, ist mit 18 nach Deutschland gekommen, erzählt er mir. Am Museum kam er eines Tages durch Zufall mit dem Fahrrad vorbei und irgendwie war das Fügung.
Also erstmal, ich wusste gar nicht, dass hier ein Museum ist. Ich wusste gar nicht, wer Otto Pankok ist. Aber irgendwie so als erster Eindruck war das für mich ein magischer und besonderer Ort. Nicht nur die Kunst, mir hat das alles insgesamt angerührt, weil ich habe hier jüdische Wurzeln und ich habe das Stückchen für mich entdeckt, wer Otto Pankok war, beziehungsweise auch seine Familie. Die hatten ja auch viele jüdische Freunde und also ich fühle mich an diesem Ort irgendwie richtig zu Hause.
Wladimir Aspel bereitet an diesem Tag auch einen Antipastia-Abend vor. Ein weiteres Angebot des Museums, das sich durch solche Veranstaltungen noch einem breiteren Publikum öffnen möchte. Einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter, Norbert Osterholt, engagiert sich unterdessen für die Intensivierung von Bildungsprojekten im Pankok-Museum. Eine wichtige Botschaft dabei, große Kunst findet nicht nur in großen Metropolen statt.
Der Fachverband für Kunstpädagogik, der BDK, hat genau diese Message für sich entwickelt, dass wir also diese Museen am Rande wahrnehmen und stärker ins Bewusstsein heben. Und eine Idee dazu ist, dass wir hier Kunstlehrer einladen für einen ganzen Tag oder auch ein Wochenende, selber künstlerisch wieder zu arbeiten. Und dazu ist das hier prädestiniert, weil wir haben einen Wald, wir haben einen Fluss, wir haben eine Druckerei, wir haben Farben. Und das mit der Message von Otto Pankok zusammen ist, macht das hier schon sehr, sehr geeignet.
Norbert Osterholt empfindet eine tiefe Bewunderung für den Künstler, dessen Werk aktueller ist denn je.
Wir haben ja jetzt eine Zeit, wo Humanismus ständig in Frage gestellt wird, wo humanistische Konzepte sich behaupten müssen.
Und man sieht eben wirklich diese ja, rechtsextremen Umtriebe, Antisemitismus, das nimmt alles gerade wieder ganz verstärkt in der Welt zu.
Meint auch Museumsleiterin Dagmar Schmengler.
Wir haben ja hier für das Museum auch damals einen Slogan entwickelt. Wir sind das Museum der vielen für alle. Geschichte kann sich wiederholen. Man braucht immer eine Haltung zu dem, auch was man erlebt, was man sieht. Ja, und deswegen eben wirklich einer unserer Pfeiler ist dann auch die Kunstvermittlung.
Moritz Pankok im Förderbandestudio. Auch unsere Zeiten sind nicht idyllisch. Wie viel Haltung braucht ein Kunstmuseum in diesen Tagen?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Institutionen zeigen, dass Diversität keine Mode ist. Das Interesse an dem Gegenüber, das wohnt nicht nur der Kunst inne, sondern das muss auch die Haltung eines Hauses sein. Gerade für die Minderheit der Sinti und Roma ist unser Museum ein wichtiger Ort, weil wir in unserem Archiv eben so viele Bilder von den Menschen haben, die sie verloren haben während des Holocaust. Und viele von diesen Bildern sind die einzigen Bilder, die von diesen Menschen überhaupt noch existieren.
Wichtige Erinnerungskultur und eine Mahnung für uns auch heute. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, Herr Pankok?
Ich glaube, wir haben sehr viel zu tun und ich hoffe, dass wir die Gelegenheit haben werden, sozusagen dieses Werk weiter zu erschließen und auch in die Welt zu bringen. Ich denke, wir könnten auch international die Bekanntheit von Otto Pankoks Werk und diesem Haus noch steigern. Da freue ich mich sehr drauf.
Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Boritz Pankok. Ich bedanke mich für den Besuch im Förderbandestudio. Und wer jetzt das Pankok-Museum am Niederrhein besuchen möchte, in Hünxe am Waldrand, wir stellen alle wichtigen Infos natürlich wie immer in unsere Shownotes. So, und jetzt konnten Sie sich hoffentlich auch ein Bild davon machen, wo und wie die NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege unterstützt. Und Sie könnten dabei sogar helfen durch eine Mitgliedschaft im Förderverein. Mehr Infos dazu unter nrw-stiftung.de. Unsere nächste Förderbande-Folge, die erwartet Sie im April, dann aus dem Kreis Coesfeld, aus dem alten Hof Schoppmann in Nottuln-Darup. Alter Hof, aber neues Dorfleben. Und mittendrin meine Kollegin Maria Backer. Und ich sage jetzt noch danke fürs Zuhören. Bis bald.
Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Cornelia Wegerhoff. Produziert bei Sounds Fresh.